Und eine liebe Schwester hatte, glaube ich, irgendwie vorhin damit gerechnet, dass ich über Liebe üben etwas sage. Das war mal dieser Eingangsvers, der Wochenspruch, das war. Vielleicht helfe ich euch nur, Liebe zu üben nach der Predigt, dann doch noch zu lieben. Nein. Also ihr merkt schon, ich habe auch manchmal ein bisschen Humor, aber nur manchmal. Werner sagte, ich soll vielleicht ein ganz ein bisschen sagen zu mir, ganz kurz, und uns, Monika, meine Frau und ich, wir wohnen jetzt in Mechernich in der Eifel und ich bin da seit ungefähr 8 Jahren oder 7 Jahren als Pastor in der FEG in Mechernich, bin aber so eine Art Quereinsteiger, also von Haus aus bin ich eigentlich erst Landwirtschaft gelernt und Agraringenieur, und wir waren dann nach unserem Studium, Monika und ich, 13 Jahre in Äthiopien, in der Entwicklungshilfe oder Mission mit der Kirche zusammen, und die Liebe zur Kirche und zur Gemeinde, die war da schon da, aber es war eben in Landwirtschaft, es war Entwicklungsarbeit, sehr spannend, ganz viel erlebt, auch mit Gott erlebt und gemerkt, wie wir auch da schon in diesem intensiven Leben mit Gott geprägt worden sind und vielleicht auch ein Stück vorbereitet worden sind auf die Eifel. Nicht, dass die Eifel genau ist wie Afrika und wie Äthiopien, aber ich weiß nicht. Menschen sind, glaube ich, überall gleich. Und wir haben 3 Kinder im Alter von, 20, 18, 16. Das lässt sich noch ganz gut merken. Also unsere Kinder sind schon so aus dem Gröbsten raus und teilweise eben auch schon wieder Flügge und im Ausland. Unser Ältester ist in Gran Canaria, die zweite in, die Rahel ist in Griechenland im Moment, macht ein FSJ. Und ja, so irgendwie geht das Zerstreutwerden in alle Himmelsrichtungen weiter. Der Jüngste ist noch bei uns zu Hause. Ja, also alles andere vielleicht nachher noch, wenn jemand noch weiter Interesse hat. Ich bin ganz gespannt irgendwie auf die Zeit mit euch. Es ist ja irgendwie so ein Risiko, wenn man zum ersten Mal an einem Ort ist und gar keine Vorstellung hat, wie das so ist. Und dann auch noch in eine Predigtreihe einzugeklinkt zu werden. Ihr habt ja angefangen, gerade über Römer, den Römerbrief zu reden. Und der Römerbrief ist ja so ein Hammer. Also wenn man alleine die Rezeption, also das, was der Römerbrief bewirkt hat, angucken würde, könnte man Tage füllen, was der eine Power hat. Und da können wir natürlich nicht das alles so erschöpfend behandeln. Aber wir wollen uns ein bisschen davon berühren lassen. Und jetzt muss ich noch was sagen. Vielleicht auch noch so zu uns. Moni und ich haben nämlich im Februar Silberhochzeit. Das ist total schön. Wir freuen uns. 25 Jahre mitten im Winter haben wir geheiratet. Und mitten im Winter feiern wir auch. Allerdings nicht hier, sondern wir haben jetzt schon was geplant. Wir fliegen, so Gott will, und wir leben nach Spanien, nach Sevilla. Dann auch noch weiter, aber nach Sevilla in Spanien, einfach weil das eine uralte Stadt ist und sehr schön ist. Und ich habe da schon mal so ein bisschen mir Sachen angeguckt. Und die Bilder, die sagen euch jetzt ein bisschen was. Das Große ist nämlich in Sevilla, und zwar ein großes Aquädukt. Da war eine riesige, lange römische Wasserleitung. Und wer hätte das gedacht? Julius Caesar, das ist der junge Mann oben links. Julius Caesar selbst hat diese Wasserleitung in Spanien gebaut. Wer jetzt die Geschichte kennt, ich meine, ich will euch nicht da quälen mit der Geschichte, aber das ist wirklich spannend. Bevor Julius Caesar zu dem großen Kaiser wurde, hat er nämlich ganz Gallien erobert. Manche Leute wissen, nicht ganz Gallien, da war doch dieses eine Dorf. Also er hat ganz Gallien, und Spanien gehörte zu Gallien. Das heißt, Julius Caesar hat auch Spanien erobert, und diese Wasserleitung, die ich hoffentlich Moni und ich im Februar live angucken, ist noch aus der Zeit. Total interessant, wie diese Eroberung vor sich gegangen ist, und das war, für die es interessiert, schon vor Christus. Ne? Julius Caesar war ja der Erste, also ungefähr 50, 60 vor Christus. Und dann hat das Römische Reich sich ausgebreitet und Jesus ist geboren und Paulus kam auf den Schirm, auf die Plattform der Weltgeschichte. Und Paulus hat ja dann das Evangelium verkündigt, von Gott berufen, und ist durch die ganze, was heute Türkei ist, gezogen, hat Gemeinden gegründet, war in Griechenland klar die griechische Kultur. Und irgendwann hat Paulus sich gesagt, so, das reicht. Diese Gemeinden hier, das waren zwar nicht viele, aber er sagte, das reicht. Der Heilige Geist ist da, die können das selbst. Das ist so dynamisch, was in den Gemeinden hier passiert. Ich will weiterziehen. Der hätte noch 100.000 Gemeinden, allein in Korinth, das war eine Stadt, die war damals dreimal so groß wie Bonn, also teilweise, hätte er noch viel machen können. Aber nein, Paulus hat gesagt, es geht weiter. Und er war gerade in Korinth, in Griechenland, und schreibt einen Brief an die Römer. Vielleicht ist das letztes Mal oder in dem ersten Zusammenhang schon erwähnt worden, aber dieser Brief an die Römer ist ja die Ankündigung, ich möchte nach Rom kommen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass er da einen Grund hat. Er wollte nämlich nicht nur nach Rom. Er wollte nach Sevilla. Weil dieses Aquädukt war zur Zeit Paulus schon 110 Jahre alt. Und Paulus wusste das. Man muss sich vorstellen, die jüngere Geschichte für Paulus, der sagt, der wusste, Julius Caesar und danach kam Augustus, der große Kaiser, unter dem Jesus geboren wurde, und andere Kaiser. Und Paulus wusste, die haben Gallien erobert, aber Jesus noch nicht. Und dafür hat er mich berufen, dass ich Gallien erobern. Ich sage es mal etwas überspitzt. Paulus, ich bin sein Werkzeug dafür. Und das ist der Kontext, in dem der Römerbrief steht. Und auch der Abschnitt, den wir gleich lesen, dass Paulus weiß, Gott hat mich berufen, weiterzugehen, zu erobern. Aber jetzt klingt das so ein bisschen schwierig. Paulus ist nicht wirklich der Eroberer. Ich probiere das jetzt mal. Was passiert? Denk, denk, denk. Da auf dem Computer. Vielleicht, Moment, vielleicht. Ah, ich glaube, ich war nicht an. Genau. Die unterste Zeile ist das Wichtige. Nicht Paulus ist der Eroberer, sondern Jesus. Jesus hatte Paulus erobert. Und das war ein Drama, die Geschichte kennen. Und Paulus hat das ist tief bei ihm eingedrungen. Jesus ist der Eroberer. Und Paulus ging los und er wusste nicht, ich bin hier der Held, ich bin hier der Pionier. Natürlich sagen wir heute, Paulus war der Pionier, aber Paulus wusste, Jesus ist es, der das tut und der das kann. Und der, wenn ich irgendwo hinkomme, Jesus öffnet die Türen und bereitet die Situation vor. Und Jesus hat ein Eroberungsherz. Diese Liebe von Jesus war die treibende Kraft für Paulus. Und die ihn angetrieben hat und die ihn auch nach Rom und eigentlich nach Spanien bringen wollte. Der Heilige Geist war der Sprit in diesem Dozer, könnte man sagen, in diesem Planierraupe, was Paulus war. Der Sprit war der Heilige Geist. Frage ich mich sofort, ja, und wie ist das mit mir? Und mit dir? Lebst du mit Jesus, dem Eroberer? Erlaubst du Jesus zu erobern? In dir, vielleicht durch dich? Wenn die Liebe Jesu, die Paulus erobert hat, uns erobert hat, dann gibt es etwas in uns, das Neuland erobern will. Darum diese Überschrift, Neuland betreten. Paulus war dabei, Neuland zu betreten, und der Römerbrief ist ein Schritt in diese Richtung. Und ich möchte jetzt erstmal den Text lesen, aber vielleicht vorher die Frage stellen, nein, nicht die Frage, sondern eigentlich ist es heute nur eine halbe Predigt. Weil immer wenn wir in die Bibel gucken, dann ist das so dieser Blick ins Papier oder in die Geschichte. Aber heute, dein Leben, also ich sage einfach mal du und dein Leben, wo du stehst, diese Hälfte der Predigt kann ich eigentlich nicht halten. Das muss der Heilige Geist tun. Und während ich jetzt diese wenigen Verse, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 Verse lese, möchte ich dich einfach bitten, überleg mal, was ist für dich Neuland? Weil du gehst vielleicht nicht nach Rom oder nach Sevilla, nach Spanien oder nach Grönland oder wo auch immer. Was ist für dich Neuland? Was hilft dieser ganze Text uns heute, wenn nicht jeder von uns vielleicht einen Punkt hat? Und das könnte nur die Nachbarwohnung sein, wo Leute eingezogen sind. Neuland oder ein Viertel oder ein neuer Job oder vielleicht etwas als Gemeinde, wo ihr sagt, wir sind hier, aber es gibt noch Neuland, auch für uns als Gemeinde. Bitte nimm einfach betend diesen Gedanken mit hinein. Ich lese jetzt mal die Verse Römer, die Verse 8 bis 13. Ich füge noch zwei dazu, aber nur so für den Zusammenhang. Als erstes, sagt Paulus, danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man in der ganzen Welt euren Glauben verkündet. Ja, Gott, dem ich in meinem Geist am Evangelium diene, er selbst ist mein Zeuge, dass ich euch ständig erwähne in allen meinen Gebeten. Ich flehe darum, dass er es mir endlich einmal ermöglicht, zu euch zu kommen, wenn es seinem Willen entspricht. Denn ich sehne mich sehr danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen und euch zu stärken, besser gesagt, um zusammen mit euch ermutigt zu werden durch unseren gemeinsamen Glauben. Denn ich will euch nicht verschweigen, liebe Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, damit ich auch unter euch etwas Frucht schaffe, so wie unter den anderen Völkern. Doch bis heute wurde ich daran gehindert. Denn ich bin sowohl Griechen als auch anderen Völkern verpflichtet, sowohl Gebildeten als auch Ungebildeten. Darum, was mich betrifft, bin ich bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Soweit der Text. Paulus spricht, und man merkt an dem Text so, er ist mutig. Er spricht sehr deutlich, auch an die Römer. Paulus, sagt man wirklich, ist sowas wie so eine Planierraupe, so ein Pionier Gottes, der irgendwo hingeht, durch den Busch sich durchpflügt und einen Weg bahnt. Er hat mir eben das Lied noch gesungen, bahnt einen Weg in unserem Gott, passt irgendwie gut. Ne? Paulus war so einer, der Gott einen Weg gebahnt hat. Aber jetzt schreibt er an die Römer, die er nicht kennt, die Gemeinde, die er auch nicht gegründet hat, und fängt an mit diesem Satz, der ganz persönlich so an sie gerichtet ist: Ich danke meinem Gott für euch, weil man in aller Welt von eurem Glauben verkündigt. Und ich dachte, das ist interessant. Überhaupt, also die, ich weiß nicht, wie viel da jetzt kommt an Bildern.
Leider doch nicht.
Jetzt mal das Nächste, wenn noch was kommt. Ja, okay. Okay, es ist in etwa da, aber die zweite Zeile, lebst du mit Jesus, dem Eroberer, ist diese Überschriftfrage, die für uns relevant ist. Und dann diese Frage, wie hat Paulus das gemacht, als er die Römer angesprochen hat? Und ich fand das so erstaunlich, er anerkennt. Er sagt, ich freue mich so über euch, bei euch ist schon ganz viel gelaufen und das war zwar nicht ich, ich habe die Gemeinde nicht gepflanzt, aber es ist großartig, was Gott unter euch wirkt. Für jemand wie Paulus, so ein Leiter, so ein D-Typ, so ein Pionier, er sagt erstmal, ich erkenne an, dass schon ganz viel passiert ist bei euch von Gott. Ich bin nicht derjenige, der jetzt ganz frisch kommt und euch sagt, wo es lang geht. Nein, das hat Gott schon vorher getan. Ich erkenne das an. Und ich fand das so eine tolle Charaktereigenschaft für jemand, der Neuland erobert. Anerkennen, was schon da ist. Beherrschst du diese Kunst, das Werk anderer Menschen anzuerkennen? Lobend vielleicht sogar? Auch wenn du vielleicht mit ihrer Theologie oder ihrem Lebensstil nicht hundertprozentig übereinstimmen würdest? Wer mit Jesus lebt und Neuland erobert, der kann das anerkennen, was andere Menschen schon getan haben. Vielleicht was Gott schon getan hat, was schon geschehen ist. Und nicht zu meinen, jetzt komme ich und bringe euch zum ersten Mal das wahre Evangelium. Es gibt ja solche Christen, ich glaube, das kennen wir. Ne? Dass Leute kommen und sagen, ja, da war schon was, aber... Und so. Und dann geht er weiter und Paulus sagt... Er sagt eigentlich nicht, man redet von euch, sondern er sagt, man verkündet euren Glauben. Fand ich auch so ein Satz. Also ich gehe einfach den Text durch mit euch, um euch Geschmack zu geben, auch an diesem Text. Man verkündet euren Glauben. Er sagt, die Leute reden nicht nur von euch, sondern sie verkünden euren Glauben. Und dieses Verkünden, da steckt das Wort Evangelium drin, im Urtext. Also so als ob die Welt um diese Gemeinde drumherum, die reden von der Gemeinde und was sie machen ist, sie verkünden indirekt den Glauben. So, also da ist die Gemeinde, aber was die glauben, habt ihr gehört, was da passiert ist? Da wurden Leute geheilt. Habt ihr gehört, wie die beten? Da ist tatsächlich jemand da, als ob er da ist, Jesus. Aber die Leute glauben nicht an Jesus, aber sie reden und verkünden im Prinzip den Glauben der Gemeinde. Ich finde das ein Hammerzeugnis und habe mich gefragt, da ich euch nicht kenne, kann ich das so mutig auch fragen? Das erste Evangelium, was Christen hören, sind wir. Das ist nicht Jesus. Es gibt oft so Christen, die sagen, ach, es geht doch gar nicht um uns, es geht doch um Jesus. Und ich würde sagen, das ist manchmal eine faule Ausrede. Weil das nicht stimmt. Jesus lebt in dir und Menschen, die, denen du auf der Straße begegnest, die begegnen Jesus in dir. Und wenn du sagst, ach, es geht doch nicht um mich, dann klingt das zwar fromm, aber es ist nicht echt. Menschen sehen Jesus nicht, außer in dir. Wir sind das Evangelium. Wir, ihr, sag ich mal, als Gemeinde. Menschen sehen erstmal euch als Gemeinde. Und ich stelle mal so die Frage, seid ihr Stadtgespräch? Hier ist diese Gemeinde vielleicht auch so etwas, wo Leute sagen, der Glaube in der, ich weiß gar nicht, ob sie EFG sagen oder Seufertstraße oder die Gemeinde von Gustav und, keine Ahnung, Helen und Werner und Eberhard. Und wir, das ist ganz gerne. Aber reden Menschen über euch? Und wenn, dann passiert das ja auch nochmal so, dass Leute sagen, ja, also die, ne, und die haben, was weiß ich, die modernen Lieder oder da ist die Musik so laut oder die alten Lieder oder so. Aber reden Menschen über unseren Glauben? Dass die Leute sagen von uns, und ich finde das interessant, dass Paulus von diesen total weltlichen Dingen spricht. Er sagt, euer Ruf oder das, was Leute über euch, euren Glauben verkünden, das ist bis hier gedrungen, bis Korinth. Das war weit. Und die Frage stellt sich für uns, sind wir so eine Gemeinde oder sind wir solche Menschen, deren Glaube so sichtbar ist, dass andere Leute von selbst darüber reden? Ich meine, wenn wir über unseren Glauben reden, das ist ja manchmal peinlich genug, aber dass andere von unserem Glauben reden und sagen, also so wie der lebt und also wie der im Bus betet, habt ihr das schon mal gesehen? Das wäre so ein Zeugnis. Irgendwas, wo es wird öffentlich. Seid ihr überhaupt bereit, öffentlich zu werden? Ich habe in so einem Buch gelesen, das ist vielleicht die nächste Folie, wir können es probieren. Ja, das war, klick jetzt mal. Das wäre wertvoll. Nee, vorwärts, immer nur vorwärts. Wir gehen nie zurück. Ups, nee, dann geh nochmal wieder zurück. Danke. Gut, da kommen wir gleich zu. Ich lese euch ein Zitat vor, was ich einfach, mich sehr berührt hat. Von einer Bibelauslegung zu diesem Text. Da sagt Heiko Krimmer, muss uns heute das nicht nachdenklich machen oder sogar beschämen? Sind unsere Gemeinden solche Bekenntniszeichen, an denen die Welt zum Fragen kommt? Ist schon unser Dasein Mission? Eine ernste Frage. Unser Dasein Mission. Paulus sieht das und er möchte das. Und egal, was du für dich als Neuland definiert hast, es fängt damit an, dass du anerkennst, da wo du hinkommst, bist du Evangelium. Du bringst es nicht, du bist es. Und jetzt geht's weiter. Vers 9 und 10 sagt Paulus, Gott ist mein Zeuge, das mich so verlangt, euch zu sehen. Ich will den Text nicht nochmal ganz lesen. Und er sagt dann, und ich habe so gefleht mit Gott darum gerungen, dass ich euch, dass es Gott es ermöglicht, zu euch zu kommen. Was sagt Paulus hier? Er sagt, genau kommt es jetzt, umbeten, Neuland, umbeten. Er betet darum. Er geht nicht gleich los. Er geht nicht nach Rom und sagt danach, ich schreibe einen Brief. Er schreibt den Brief und sagt, ich bete schon lange darum, dass Gott mir eine Tür öffnet. Und dieses Umbeten ist irgendwie komisch für so einen Macher wie Paulus. Aber er weiß, ich kann das nicht machen. Alles, was neu entsteht, kann ich nicht machen. Es muss durch Gebet vorbereitet werden. Und auch die Reise nach Rom. Und er sagt, ich habe es schon oft probiert und es hat nicht geklappt. Und ich bete und ringe mit Gott darum, dass er mir die Tür öffnet, dass ich zu euch komme. Pioniere, Neulandbetreter sind nicht Täter, sondern Beter in erster Linie. Allein den Betern kann es noch gelingen. Deshalb hat mich euer Gebet vorhin ermutigt, persönlich ermutigt, weil ich merke, da sind Menschen, die beten mit der Bibel, die beten mit Zuversicht und Vertrauen. Echt, das ist klasse. Betet so ins neue Land hinein, in das Land, das Gott euch gibt. Tut das. Und Paulus, das finde ich auch so interessant, in dieser Art, wie er von seinem Beten spricht, die Art, wie er in diesem Text redet, merkt man, er ist nicht nur so wie so ein trotziges Kind, das sagt, Gott, mach doch, dass ich nach Rom komme. Er plappert nicht nur, sondern er ringt mit Gott. Er hat eine ganz intime, persönliche Beziehung zu Gott. Und er betet auch nicht, Gott, mach das, Gott, mach das, Gott, mach das. Das sind oft unsere Gebete. Kennt ihr das? Dass wir beten. Achtet mal drauf, wenn ihr betet, immer wenn das Wort das kommt, dann könnten das Lösungsvorschläge sein, die wir Gott machen. Schenk doch das. Dies passiert, jenes passiert. Das sind Lösungsvorschläge. So nach dem Motto, das Problem kenne ich Gott, ich bringe es dir und die Lösung ist, Herr, mach doch das. Und jetzt, ich will nicht das Wörtchen das Grundweg verurteilen, aber das mal zu bedenken geben. Wie beten wir? Wie reif ist unser Umgang mit Gott im Gebet? Sagen wir, Herr, dein Wille geschehe. Er sagte das ja. Paulus sagt, wenn es der Wille Gottes ist, dass Gott mir die Tür öffnet. Also er ringt um die richtigen Umstände, um den richtigen Zeitpunkt, um die richtige Art und Weise, Methoden. Sein Gebet ist durchtränkt von diesem Bewusstsein, Herr, du machst, was dir gefällt, auf deine Art und Weise und du brauchst mich nicht, aber hier bin ich. So wie Jesaja sagt, wenn du willst, hier bin ich, sende mich. Wir dürfen Ziele haben, auch Lösungsideen haben, aber aufpassen, wie wir mit Gott reden. Dass wir Gott das nicht vorschlagen, was er zu tun hat, sondern dass wir seine Allmacht Raum geben. Und wenn wir seine Allmacht in der Fürbitte Raum geben, ist das Anbetung. Und Anbetung ist so ein Schlüssel zu Fürbitte. Gott, danke, dass du diese Nachbarschaft hier links schon kennst und in der Hand hast und vorbereitet hast. Und wenn jemand wegzieht oder jemand Neues kommt, danke für den neuen Kollegen, der jetzt kommt. Danke, Herr, segne ihn, du hast ihn vorbereitet. Dieses lobpreisende Fürbitten, dazu kann ich euch nur ermutigen, das ist ein pionierhaftes Umgang von Paulus mit dem Neuland. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Verse 11 und 12, wo er sagt, ich sehne mich danach, euch zu sehen, euch zu persönlich kennenzulernen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen und euch zu stärken. Besser gesagt, um zusammen mit euch ermutigt zu werden durch unseren gemeinsamen Glauben. Ihr seht schon, ich habe da hingeschrieben, Gnadengaben, Charismen mitteilen. Das Wort Charisma steht genau da, an dieser Stelle. Und er sagt, ich möchte euch etwas Charisma mitteilen. Darum möchte ich nach Rom. Finde ich mutig. Ich meine, Paulus war ein durch und durch ein Charismatiker. Wir haben heute ein Problem mit diesem Wort, weil wir haben so Schubladen, wo wir Menschen reinstecken, Schublade Charismatiker und weiter. Aber das Wort Charisma heißt nichts anderes als Gnadengabe. Und Paulus wusste von Gnadengaben. Er hatte sie empfangen. Er war prophetisch. Er hatte die Gabe der Prophetie, der Zungenrede. Er hatte die Gabe der Lehre, des Hirtendienstes, des Apostelamtes. Also das sind natürlich jetzt vollmundige Begriffe. Aber Paulus wusste und er sagt, ich möchte nach Rom kommen, um Gnadengabe euch mitzuteilen. Finde ich mutig. Egal welche Gnadengabe das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht mit Gnadengaben. Wie ihr das empfindet, wie offen ihr seid oder ob ihr womöglich Angst habt. Also ich hatte eine ganze lange Zeit in meinem Leben Angst davor, wenn plötzlich jemand käme, der prophetisch redet. Was würde ich denn machen? Oder der in Zungen redet. Wie würde ich damit umgehen? Sowas. Bis ich gemerkt habe, nein, Gott gibt diese Gaben und er soll sie geben und er gebe sie in der ganzen Fülle. Und Paulus sagt, ich möchte kommen, um sie euch mitzuteilen. Wir wissen nicht genau, wie das immer vonstatten gegangen ist, aber bei Timotheus, einem sehr intensiven Schüler von Paulus, wissen wir, dass Paulus sagt, durch mein Handauflegen hast du Gnadengabe empfangen. Und vielleicht war es das, dass er sagte, ich möchte in Rom sein, möchte euch die Hände auflegen, euch segnen, euch Gnadengaben geben, an euch weitergeben. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, wenn ihr denkt, ins Neuland zu gehen, dann geht das nur mit Gnadengabe. Ohne Gnadengabe ist das ein menschliches Bemühen, eine Gemeinde zu bauen. Wir wollen gerne nett sein und Jesus im Zentrum haben und. Aber ohne, dass Jesus selbst, der Heilige Geist selbst Menschen aufbricht, geht das nicht. Und dann kommt dieser Nebensatz, dass Paulus sagt, ach ja, besser gesagt, um gemeinsam mit euch ermutigt zu werden an unserem gemeinsamen Glauben. Und dieses, wo er sich selber verbessert und sagt, ja, ich möchte euch was mitteilen, aber nein, ich möchte selber ermutigt werden. Ich fand das so süß, könnte man sagen, so rührend, dass er sich selber korrigiert, schriftlich im Brief, und sagt, nee, das ist ja gar nicht nur, dass ich euch was gebe, sondern ich empfange auch was. Wenn ich euch was gebe, empfange ich. Kennst du das? Dass du empfängst, indem du gibst, indem du etwas weitergibst. Ich finde, das ist eines der größten geistlichen Geheimnisse, das ich selber erlebe, und zwar ganz oft, wenn ich ausgelaugt bin und irgendwas und komme dann, sitz im Zug und bete nur still vor mich hin, Herr, hier bin ich. Wenn du Lust hast, dann mach was mit mir. Und gucke jemand an im Zug und plötzlich entsteht ein Gespräch und nach 5 Minuten sind wir beim Glauben. Und der Mensch öffnet sich und es entsteht eine Frage und ich antworte und womöglich gebe ich am Ende ein Kärtchen oder einen Adressenaustausch. Ich habe das schon öfters erlebt, eigentlich relativ oft. Und ich muss sagen, solche Begegnungen, die powern mich so auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch solche Typen seid. Das ist auch eine Typsache. Aber es gibt ein Beispiel. Jesus hat das einmal selbst erlebt. Er sitzt am Brunnen draußen vor der Stadt. Die Jünger kaufen was zu essen. Es ist Mittagshitze und diese Frau kommt. Und Jesus sagt, und ihr kennt das Gespräch, ja, Johannes 4. Und dann kommen die Jünger zurück und es ist immer noch Mittagshitze. Und sie sagen, Jesus, du bist, die Sonne brennt und bist du nicht erschöpft? Und dann sagt Jesus, Leute, ich habe eine Speise, da habt ihr keine Ahnung von. Ihr sagt doch immer, die Ernte noch 4 Monate, die Ernte ist reif. Und mir macht das so eine Freude zu sehen, wie die Ernte herangereift ist. Und Jesus sagt, das ist meine Nahrung. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in Neuland geht und erlebt, wie Jesus durch euch Menschen erobert und das euch so satt macht? Ich habe irgendwo diesen Satz drin. Da ist er, genau. Jesus durch dich beim Erobern zuschauen macht satt. Wenn du dich zur Verfügung stellst und schaust, dass Jesus durch dich etwas tut und du denkst, stehst so neben dir und denkst, das bin gar nicht ich. Ich bin doch sonst nicht der Redetyp. Aber plötzlich kommt irgendwas und er wirkt. Und ich möchte euch ermutigen, traut es Jesus zu, dass er durch euch, durch dich Menschen erobert. Und du zuschaust, dir selbst eigentlich nicht, sondern Jesus zuschaust. Paulus war so ein Pionier und er freute sich daran, wenn etwas passierte und es hat ihn satt gemacht. Ein Mann Gottes, der wusste, welche Gnadengabe er hat, aber Er wusste auch, ich bin abhängig von Gott. Und ich kann das nicht alleine. Und in dem Moment, wo ich losgehe, gehe ich nicht los und bin nur der Gebende, ich bin auch Empfangender. Und er geht nach Rom und er empfängt. Darum dieser Satz, die Bereitschaft zu empfangen, gehört dazu. Und ich merke das, ich könnte euch da viel erzählen, gerade als Pastor und in Mechernich, die Gemeinde wächst im Moment und es ist manchmal eine große Herausforderung, weil ich denke, ich müsste so viel geben. Und Gott überrascht mich, manchmal beschämt er mich damit, dass er mir Menschen an die Seite stellt und ich werde zum Empfangenden und ich werde getragen. Und Menschen, die meine Schwächen kennen, tragen das mit. Und ich bin einfach nur ein Glied am Leib. Und ich nehme und ich gebe. Und dieses gegenseitige Nehmen und Geben ist sowas Großartiges. Und Paulus weiß, und der letzte Vers eigentlich, wo er dachte, ich möchte euch nicht verschweigen, genau, dankeschön. Ich will euch nicht verschweigen, dass ich schon oft mir vorgenommen habe, zu euch zu kommen, damit ich auch unter euch Frucht schaffe. In diesem Satz steckt wieder so eine ganz kleine Weisheit, die doch eine große Weisheit ist. Paulus spricht von Frucht. Und der Begriff Frucht, der macht uns so hilflos. Weil Frucht kannst du nicht machen. Und dass die Frucht entsteht, kann kein Mensch machen. Und Paulus weiß, ich kann zwar kommen, ich könnte ein Programm und Evangelisation und Zelttage und keine Ahnung was machen, aber ich kann keine Frucht machen. Und doch spricht er davon, dass ich Frucht schaffe, sagt Luther. Eigentlich steht da, dass ich Frucht habe oder bekomme, empfange, könnte man auch sagen. Paulus sagt, ich möchte zu euch kommen und da soll Frucht entstehen. Aber diese Frucht entsteht nicht aus meiner Leistung. Und Neuland erobern ist nicht Leistung, ist nicht Strategie. Seufertstraße, Strategie. Von A bis F haben wir jetzt die Punkte, was wir tun im Jahr 2017. Nein, nicht Leistung, sondern Frucht. Frucht entsteht aus der Verfügbarkeit für den Weinstock. Stellt euch mal vor, ihr geht durch einen Weinberg oder an einen Weinberg vorbei und plötzlich hört ihr die Reben stöhnen. Frucht! Anstrengung. Frucht! Passt nicht, ne? Nee, die Reben hängen so ganz friedlich, einfach nur am Weinstock und stöhnen nicht. Da ist kein Leistungsstress. Die hängen einfach friedlich da. Eine Traube neben der anderen, noch nicht mal die Trauben zanken sich. Die hängen einfach friedlich da und wachsen. Und es entsteht Frucht aus der Verbindung zum Weinstock. Ich finde, das ist ein bisschen amüsant, aber es ist so entlastend für uns. Weil wir manchmal denken, ja, ich meine, Werner sagte mir, wir sind eine kleine Gemeinde. Und ich habe ein Problem mit dem Begriff klein. Aber es ist ein menschlicher Gedanke. Wer sind wir hier in Bonn oder in Godesberg? Oder wer sind wir? Und wir kommen dann ins Vergleichen und denken, okay, könnten wir nicht, sollten wir nicht, hätten wir nicht, ne, wenn man zurückguckt in diese Vergangenheit, hätte, wenn und aber, kennt ihr ja, ne, alles nur Gelaber. Es gibt so viel Gedanken, die wir dann haben, aber nicht aus Leistung, nicht aus diesem Druck, sondern aus der Verbindung mit Jesus anfangen, Neuland zu erobern. Ich wünsche euch das. Und ich frage, schau, das ist die letzte Frage und die letzte Folie, wenn sie denn noch kommt. Erlaubst du Jesus, durch dich und mit dir Neuland zu erobern? So eine ganz persönliche Frage, weil nicht jeder von uns ist ein Pionier wie Paulus. Wir haben manchmal unser ganz kleines Leben, hast du vielleicht, aber traust du Jesus zu, erlaubst du ihm, dass er dich vielleicht auch mal in Neuland wirft? Wenn das der Fall ist, geh mit dieser Erlaubnis, naja gut, Jesus kriegt die Erlaubnis. Ist doch lustig, ne? Wir fragen immer nach Gottes Willen, aber dieser Begriff, dass wir ihm etwas erlauben, fragt nach unserem Willen. Gott fragt eigentlich nach unserem Willen. Er sagt, erlaubst du mir, dass ich was tue. Wenn du Jesus erlaubst, dass er Großes tut, womit du gar nicht rechnest, kann es passieren. Amen. Amen. Dass du diesen Paulus, der hartnäckig, stark, extrem gut gebildet war, aber du hast ihn erobert. Und jeder von uns oder vielleicht jeder von uns kann das auch sagen, dass du ihn oder sie erobert hast. Und das machst du mit dieser Liebe, ganz sanft. Danke dafür. Und du machst es durch den Heiligen Geist, den du in unser Leben ausgegossen hast. Und wir stehen heute oder sitzen heute hier und sagen, tu es noch einmal, gieß ihn aus. Über jeden Einzelnen von uns, jetzt, mit Gnadengaben. Und wir brauchen dich auch nicht einzuengen, zu sagen, ja, Gnadengaben, ja, das mit der Gastfreundschaft ist ganz okay und mit der Barmherzigkeit auch, aber bitte nicht so was Übernatürliches. Herr, mach diese Gemeinde zu einer Gemeinde, über die andere Menschen verkünden, dass das was Übernatürliches ist, was hier passiert. Dass Menschen Christus finden, Heil finden, Vergebung, Erneuerung, Heilung. Und dass dieser Ort, dieser Raum hier vielleicht ein Begegnungsort wird, von dem aus Impulse in die Nähe und in die Ferne gehen. Und von dem aus Neuland erobert wird. Oh Herr, ich bete, wir beten. Mach uns bereit, Neuland zu betreten. Aus dem Alten rauszugehen. Auch in unbekanntes Gebiet, auch geistlich unbekanntes Gebiet zu betreten. Brich du unseren Stolz, unsere Angst, die wir manchmal vorschieben. Aber dahinter steckt auch Stolz. Schick uns los. Öffne unser Ohr in der nächsten Woche, vielleicht schon heute, wo du uns ein ganz kleines Stück Neuland gibst. Vielleicht ein Ländchen. Vielleicht ein Nachbar, ein Mensch. Ein Name, den du uns aufs Herz legst. Oh Herr, dir ist es möglich. Nicht uns. Wir loben dich. Wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der aufrichtet und der auch Menschen auf den Weg schickt. Und wo immer du willst, wir sind hier. Sende uns. Amen. Amen. Amen.